Deutschlandfunk Kultur. Die Reportage.
Mal ehrlich, sind Sie sich immer ganz sicher, in welche Tonne der Müll gehört, den Sie gerade zu Hause entsorgen wollen? Oft ist das ja gar nicht so eindeutig. Und in Deutschland fällt bekanntlich überdurchschnittlich viel Müll an, mit dem man dann irgendwie umgehen muss. Ganz klar eine Herausforderung. Auf der sogenannten Leppe, einem Müllberg bei Köln, sogar eine körperliche. Dort treten jedes Jahr 8000 Kinder und Jugendliche zur Müllolympiade an. Elin Henrichsen hat eine Schulklasse bei ihrem sportlichen Wettkampf auf dem Müllberg begleitet.
Da sind ja auch ganz viele Kugeln.
Trampeln, stapfen, treten. Die Kinder der 3B laufen sich unten am Müllberg warm. Und das in einem dreidimensionalen Müllbergmodell. Eine Rampe in einer schwarzen Box mit einem Hügel in der Mitte, bedeckt mit einer schwarzen Folie. Der Untergrund ist wabbelig und uneben, mal hart, mal weich. Die Kinder laufen auf Gemüsesuppendosen vielleicht oder Pappkartons, alten Radios, Autoreifen. Einfach auf Hausmüll, so wie man ihn früher mal überall in Deutschland auf den Deponien entsorgt hat. Auch hier auf der sogenannten Leppe. In diesem kleinen Müllberg hier drinnen sollen die Kinder ein Gefühl bekommen für den großen Müllberg außerhalb des Modells. Die Kinder laufen sich eben warm für die Müllolympiade. 3 Stunden haben sie Zeit, die unterschiedlichsten Mülldisziplinen zu absolvieren. Mief ertragen, zum Beispiel im Biomassezentrum, oder Slalom laufen zwischen Mülltonnen. Und na klar, ganz zum Schluss, ganz oben auf dem Berg, das große Finale. Dann steht das Tonnenraten auf dem Plan. Die Kinder sollen um die Wette entscheiden, welcher Müll in welche Tonne gehört. Blitzschnell. Aber jetzt geht es erstmal um den Aufstieg.
So, wir machen einmal Treffpunkt vor der Treppe, dann sehe ich euch nämlich.
Die Treppe führt über den ganzen abgelagerten Müll hinweg geradewegs in den Himmel hinein. So wirkt es vermutlich, wenn man wie Paul, Moritz, Ahmed, Hanna, Lara und die anderen Kinder gerade mal 8 Jahre alt ist und den Kopf weit in den Nacken legen muss, um die Spitze des Müllbergs überhaupt sehen zu können. Etappe 1 in der Müllolympiade, Aufstieg.
Seht ihr rechts diese einzelne Tonne, die so ein bisschen nach innen versetzt ist?
Ein bisschen Tour de France, nur zu Fuß.
Wir gehen jetzt quasi bis zum Absatz darunter. Also bis zu der ebenen Fläche darunter.
Marc Herdkorn hat gut reden. Er ist gut trainiert. Der Umweltpädagoge begleitet mehrmals die Woche Schülergruppen nach ganz oben. Die Leppe ist auch ein außerschulischer Lernort, den 8000 Kinder und Jugendliche pro Jahr erkunden. Die Jungs sprinten los. Viele allerdings werden nach ein paar Stufen schon deutlich langsamer.
Oh, meine Beine!
Und manche der Mädchen mögen schon bald überhaupt nicht mehr weitergehen. Was sie jetzt noch alle nicht wissen, es liegen insgesamt 70 Höhenmeter vor ihnen. Alles zu Fuß über die steile Treppe bis zur Aussichtsplattform ganz oben. Hier unten am Fuße des Berges eine Reetplantage, ein paar Wiesen und sogar eine Ziegenherde. Für die Autos und Lkw führt der Weg auf den Gipfel in Serpentinen um den Müllberg herum.
Ich weiß gar nicht, wie lang die Strecke tatsächlich von oben bis unten ist.
Elena Esser, Mitte 30, kennt diesen Weg aus dem FF.
Ich glaube, an Stufen sind es über 200, wenn man wirklich ganz hoch gehen würde. Ja, es ist ein richtig großes Gewerbegebiet geworden, ne, auf dieser Deponie.
Sie ist im Dienstfahrzeug unterwegs. Blonde Locken, blaue Augen, ein offenes Lächeln. Außerdem orangefarbene Sicherheitsjacke und Schuhe mit Stahlkappen. Elena Esser ist Verfahrensingenieurin und hier auf der Leppe stellvertretende Bereichsleiterin für Aufbereitung und Verwertung sowie Chefin des Biomassezentrums. An vielen Tagen ein Bürojob, aber heute hat sie sich vorgenommen, mal wieder nach dem Rechten zu schauen. Eine der Kompostanlagen macht Probleme. Sie produziert dicke Klumpen statt krumiger Erde. Außerdem möchte Elena die Rostascheanlage endlich in Aktion erleben. Die Anlage ist von der Technik her die modernste in ganz Deutschland. Elena aber hat es in 2,5 Jahren Betriebszugehörigkeit noch nicht geschafft, sie sich in Ruhe anzuschauen. Jetzt aber erstmal Stopp. Es geht irgendwo auf halber Höhe nicht weiter. Der Verkehr staut sich.
Ja, ich traue mich nur nicht, hier vorbeizufahren.
Stillstand vor einer engen Kurve. Es ist die Anfahrt zur sogenannten Waage. Es kann immer nur ein Fahrzeug zur Zeit auf die 10 Meter lange Wiegespur fahren. Da kommen auch die Autos von Angestellten nur stückweise voran. Geduld gehört zur Stellenbeschreibung.
Guten Morgen. Bitte schön.
Beste von alten Türen haben wir.
Ja. Beste von alten Türen ist dann Holz.
Einmal nach oben zur kleinen Lieferstelle. Okay. Ja.
Das Büro mit Blick auf die Wiegespur ist eine Art Container auf Stelzen. Licht durchflutet, mit Fenstern nach links und rechts.
Morgen!
Gewicht beim Einfahren 765 Kilogramm, ist notiert, samt Kennzeichen. Es geht nur langsam voran. Bei dem schönen Wetter sind viele Kleinanlieferer unterwegs, also Privatpersonen. Da kann die Wartezeit schon mal bis zu einer halben Stunde betragen. Als nächstes ein Mehrtonner aus Engelskirchen.
Guten Morgen! Einmal grün steht auf Engelskirchen.
An den Kolleginnen und Kollegen da oben kommt niemand vorbei. Jedes Fahrzeug muss bei der Ein- und der Ausfahrt
super,
auf die Waage.
7,50 Euro.
Danke sehr.
Apropos Höhe. Mark Herdkorn und die Kinder und Lehrerinnen der Gemeinschaftsgrundschule Lindler Ost erreichen den ersten Treffpunkt auf dem ersten Treppenabsatz. Sie sind genau auf Höhe der Waage angekommen. Der Umweltpädagoge, der hier mit einem weiteren Kollegen in Festanstellung arbeitet, zeigt auf die Schlange der Fahrzeuge.
Die stehen beim Rein- und Rausfahren. Es gibt eine Schranke, es gibt eine Ampel da. Es kommen nicht nur LKWs hier an, sondern auch PKWs. Denn wir haben ja auch einen Wertstoffhof. Das ist quasi eine Etage höher, da wo diese V-förmigen Dächer sind.
Manche der Kinder waren schon mal da oben mit ihren Eltern, haben Pappkartons entsorgt oder Grünschnitt. Herdkorn lauscht ihren Geschichten und lenkt die Gedanken der Kinder dann wieder in müllolympische Bahnen.
Wir können auch direkt zum Bioabfall. Ihr gehört ja zum Bioabfall.
Nein!
Also, ihr seid ja organisch.
Oh nein, dann werden wir verbrannt.
Vermutlich, keiner von euch wird ein Roboter sein.
Dann werden wir aber verbrannt.
Aber glaubst du, wir verbrennen uns im Bioabfall?
Nein.
Mit dem machen wir ein bisschen was anderes.
Er führt die 3B auf einem Trampelpfad am Zaun entlang und dann durch eine kleine Pforte.
Ich gehe da gleich vor, ihr mir in zwei Reihen hinterher, wie so ein großes Müllauto. Ja, wie beim LKW auch. Wenn der Anhänger, das Führerhäuschen, das wäre in dem Fall ich, wenn der mich überholt, gibt es ja normalerweise einen Unfall. Das wollen wir verhindern. Deshalb ich vorne draus, ihr mir hinterher. Okay?
Jetzt sind sie drin, auf der Deponie, gleich hinter der Waage. Die müllolympische Disziplin hier lautet Paarlauf. Herdkorn versammelt die Kinder hinter sich. Immer zwei fassen sich an den Händen und ganz hinten sichern die Lehrerinnen den Tross.
Es ist schon beeindruckend, wie das hier gemacht wird. Ne? Das wird schon sehr anschaulich gemacht. Ne?
Bewegungseinheiten und gedanklicher Input im Wechsel. Das pädagogische Team der Leppe bietet unterschiedliche Programme an, von Kindergarten bis Oberstufe und sogar Ferienkurse. Müllvermeidung, Kreislaufwirtschaft, Aufbereitung. Es soll was hängen bleiben bei den Kindern und Jugendlichen. Der Stau an der Waage hängt nicht mehr. Elena Esser hat sich in ihrem Dienst-PKW in der Schlange der Wartenden bis nach vorne durchgeduldet. Sie fährt aber nur 200 Meter weiter. Hier auf dem Mini-Parkplatz an einer riesigen Halle stellt sie das Auto ab. Sie möchte möglichst viel zu Fuß gehen. Ihre Firma hat da einen Wettbewerb am Laufen.
Ein Schrittwettbewerb. Jeder Kilometer spendet einen Euro an die Ukraine und wir haben verschiedene Teams. Aber es tut das eigentlich ganz gut, so einen Tag, wenn ich jetzt hier mal rumlaufe.
Den Schrittzähler hat sie am Handgelenk. 6.000 steht bislang drauf. Da sei noch Luft nach oben, sagt sie. Wir ziehen los, schnurstracks an den Rand der Halle. Das sei das Biomassezentrum mit Vergärungsanlage. Dass hier alles läuft, ist ihr Job. Sie ist die Betriebsleiterin. Elena Esser bleibt stehen und lauscht auf die Maschinen. Förderbänder bewegen sich, klingt okay. Hier rechts ein schwarz-grün-brauner Haufen. Ein paar Vögel fliegen auf. Auch Essensreste gehören in die braune Tonne, sagt sie dann noch und winkt ihrem Kollegen Herdkorn zu, der gerade mit den 23 Kindern die Halle betritt. Müllolympische Disziplin hier, Nase zu und durch.
Ich stelle mich so ein bisschen in die Mitte, dann kriegt ihr hoffentlich alle ein bisschen was mit.
Die Kinder strömen hinter Herdkorn her, tiefer hinein ins Gebäude. Da ist extra eine Besucherbalustrade in der Mitte. Dahinter bleiben sie stehen. Paul und Ahmed bewundern den Frontlader, der ganz dicht an dem Gitter herumrangiert. Er greift sich immer wieder dicke Bissen aus dem stinkenden Haufen heraus. Dann fährt er sie schaufelweise in den hinteren Bereich und kippt sie in einen Container. Von dort aus läuft das Zeug auf ein Förderband und später in die Gärtürme der Biogasanlage. Lara, 8 Jahre alt, zeigt auf ein paar Kartoffelschalen, die hier vorne herausgekullert sind. Und da ruft Hanna eine Plastiktüte.
Plastik ist leider etwas, das finden wir überall, in jeder Abfalltonne, egal in welcher. Und gerade im Bioabfall, da stört uns Plastik ganz schön. Denn aus diesem Bioabfall soll irgendwann mal Komposterde werden.
Was? Komposterde, also Erde, erklärt Herdkorn. Darin soll im Sommer bei Leuten im Garten Gemüse wachsen oder Blumen.
Wie lange dauert es denn eigentlich, bis sich so Plastik abbaut? Habt ihr da eine Vorstellung?
Ein Jahr.
Ein Jahr?
2 Jahre?
Ihr habt schönes Plastik, wenn es sich nach so wenigen Jahren abbaut. Tatsächlich, bei Plastik reden wir eher von ein paar hundert Jahren.
Olympische Disziplin, mitdenken. Dass das Plastik hier im Biomüll nichts zu suchen hat, versteht hier jedes Kind. Nächste Disziplin, ein paar Schritte weiter um die Ecke rum, Gegenstände raten. Die Förderbandanlage mit dem Biomüll, die sich stufenweise kreuz und quer in die Höhe schraubt, spuckt aus einer Art Trichter immer wieder klöternde Dinge aus.
Das sieht ja echt total toll aus.
Es sind sogenannte Überbandmagnete, die die Metallgegenstände an- und aus dem Biomaterial herausziehen. Paul, 8 Jahre alt, zeigt auf einen viereckigen Kasten über dem einen Förderband. Das ist so ein Magnet. Diesen letzten Satz hat Elena Esser mitgehört. Sie führt mich hinter den Kindern durch eine Tür, mit einem Lächeln auf den Lippen. Sie findet es wichtig, dass Kinder so früh wie möglich, so viel wie möglich über Abfall, Müllvermeidung und Wiederverwertung lernen. Außerdem mag sie Kinder.
Oh, hier kriegt man wieder Luft. Puh, war das Gewöhnungssache für dich?
Jein, also in dem Moment finde ich es gar nicht schlimm. Ich merke das schon, wenn ich dann irgendwie nach Hause fahre, nochmal was vorhabe oder irgendwie direkt woanders hingehe. Wenn ich mich dann selber rieche, das finde ich dann schon eher unangenehm. Aber da hilft ja eine Dusche und dann ist alles wieder gut. Wow.
Sie schreitet voran, an grün gestrichenen, runden Metallwänden entlang. Das sind die Gärtürme der Biogasanlage, die Zwischenstation des Biomülls von gerade eben und ebenfalls Elenas Verantwortungsbereich. Als die Gäranlage 1997 hier auf der Leppe eingerichtet wird, ist Elena Esser gerade mal 8 Jahre alt. Wir steigen Metallstufen empor, auf dem Weg zur Kompostierung. Stufe für Stufe geht's nach oben. Wie beruflich bei Elena damals. Mit Anfang 20 macht sie ein Praktikum in einer Müllverbrennungsanlage, studiert dann kurz mal Pharmazie, wechselt in die Bio-Verfahrenstechnik und steigt nach dem Examen in die Müllbranche ein.
Ja, ich denke, das sind die Rohstoffe von morgen. Wir müssen zunehmend in Kreisläufen denken. Dieses ganze Circular Economy ist ein Riesenthema. Und da sind wir dann eigentlich die Rohstofflieferanten, ne, in dem Sektor.
Sie deutet auf das runde Gebäude seitlich von uns. Ein neuer Gasspeicher. Ein Projekt, an dem sie maßgeblich mitgearbeitet hat.
Das macht uns möglich, den Strom flexibel einzuspeisen. Gas ist ja was Physisches, was ich tatsächlich speichern kann. Und wir können dann eben das Gas so abrufen und verstromen, wenn es eben gebraucht wird.
Methangas aus Bioabfall entweicht hier nicht einfach in die Atmosphäre. Elena und ihre Kolleginnen und Kollegen bereiten es auf und nutzen es zur Energiegewinnung. Zwei Fliegen mit einer Klappe also. Aus dem, was Tag für Tag zu Hause beim Kochen anfällt. Die Leppe versorgt auf diese Weise etwa 4000 Vierfamilienhaushalte mit Strom und Wärme. Und die anderen Anlagen hier auf dem Müllberg gleich mit. Die Gruppe ist auch wieder raus aus der Biomasseanlage. Die müllolympische Disziplin, jetzt auch bei Ihnen wieder, Treppensteigen. Es sind insgesamt 360 Stufen bis zur Aussichtsplattform ganz oben. Auf Höhe der Papierhalle schauen Sie kurz von Weitem auf den großen Bagger, der die Pappe zusammenschiebt. Herdkorn nutzt den Moment, um über die Nützlichkeit von Bäumen im Wald und über Schulhefte aus Altpapier zu sprechen. Querab auf gleicher Höhe betritt Elena fast zur gleichen Zeit eine andere Halle. 1300 Schritte hat sie jetzt schon geschafft. Das hier ist die sogenannte Tunnelkompostierungsanlage. Und hier läuft es im Moment gerade nicht rund.
Das ist ein bisschen anders als der Komposthaufen, den man jetzt vielleicht im Garten hat.
Hier in diesen schmalen Unterabteilungen der riesigen Halle, genannt eben Tunnel oder auch Garagen, zersetzt sich der Gärschlamm aus der Biogasanlage weiter. Engmaschig kontrolliert, zum Beispiel auf Feuchte- und Wärmegehalt. In einer dieser Garagen ist gerade Austrag, also Umschichtung quasi. Es gibt Probleme. Der junge Mann da drüben, jenseits des Förderbandes, in Gummistiefeln und blauer Latzhose, kratzt mit einer Schaufel die letzten, offenbar noch ziemlich feuchten Reste vom Boden ab und schippt sie in Richtung Förderband. Hier steht sein etwas älterer Kollege mit Schnurrbart und Latzhose. Er runzelt die Stirn. Ist da was kaputt?
Ja.
Er nestelt am Förderband herum. Das Gummi ist völlig zerfetzt.
Ja, es ist ja auch Gewicht, was da drauf fällt. Da braucht nur eine kleine scharfe Kante sein und schon schneidet er das Gummi auf.
Elena wiegt den Kopf. Irgendein Glasrest oder so ist offenbar durch die Filtermechanismen der Anlage hindurchgerutscht. Weil irgendwer zu Hause seinen Biomüll schlecht getrennt hat. Das defekte Förderband. Ein Nebenproblem. Viel schlimmer, das Material ist zu nass. Irgendetwas stimmt nicht mit der Einstellung der Anlage. Vielleicht zu wenig Luftzufuhr im Tunnel oder die Temperatur zu niedrig eingestellt, kann auch sein. Auf alle Fälle klumpt das Material. Tüchtig. Nebenan, in der sogenannten Aufbereitungshalle, schaut Elena sorgenvoll auf einen mannshohen Haufen dunkelbrauner Erde. Die ist gerade durch ein großes Sieb gelaufen. Sie müsste nach diesem Verarbeitungsschritt viel körniger sein. Aber hier liegen überall dicke, fette Klumpen. Kugelförmig und faustgroß. Das geht so nicht. Das können Sie so nicht weiterverarbeiten. Elenas Auftrag als Anlagenchefin aber lautet, hochwertige Komposterde zu gewinnen und weiterzuverkaufen. Elena geht ans Ende der langen Reinigungsstraße. Dieses Material hier stammt aus einem früheren Austrag, aus einem anderen Tunnel. Dieses hier ist fluffig körnig und viel trockener. Elena nimmt eine Handvoll auf.
Ich habe keine Aufbereitungstechnik, die 100% abscheidet. Und das ist, glaube ich, was vielleicht mancher Bürger, Bürgerin irgendwie vergisst bei dem unachtsamen Wegwerfen. Ne? Dann dieser, ach, der Blumentopf oder hier die Plastikfolie wird schon nichts ausmachen. Ne? Also wir bemühen uns sehr, eben hier wirklich sauber zu arbeiten, aber können nicht die ganze Verantwortung dafür übernehmen.
Auf die Plätze!
Also nicht im Sack gucken!
Fertig! Und los!
Lauf, Amelie!
Die Kinder der 3B haben mittlerweile alle Stufen bezwungen und auch die sprechende Mülltonne hinter sich gelassen, in der sich Laptops, Computer und Smartphones über ihr viel zu frühes Lebensende beschweren. Die Kinder haben auch genau zugeschaut, wie Marc Herdkorn auf dieser kleinen Wiese hier unterhalb des Gipfels zwei Reihen verschiedenfarbiger Müllbehälter aufgestellt und noch einmal genau erklärt hat, was wohin gehört. Rot für Elektroschrott und Sonderabfälle, schwarz für Restmüll, blau für Papier, gelb für Verpackungen und so weiter. Dann hat sich die 3B in zwei Gruppen aufgeteilt, Jungs gegen Mädchen, und in zwei Reihen aufgestellt für die Königsdisziplin der Müllolympiade. Abfall sortieren um die Wette. Der Müll, Alle Teile sind ganz sauber, steckt in zwei blauen Plastiksäcken. Es gibt für jede Mannschaft einen. Wer gerade vorne steht, so wie Lara jetzt, greift blind hinein, rennt zu den Tonnen und wirft das Teil möglichst schnell in die hoffentlich richtige Tonne.
Abklatschen, Lara!
Es geht hoch her. Es ist viel Müll. Das kann dauern. Elena hat es endlich in die Rostasche-Aufbereitungsanlage geschafft. Gut 800 Schritte von der Wiese entfernt, auf der die Kinder ihr Finale ausfechten. Wir Erwachsenen rennen allerdings nicht. Wir warten. Elena und ich brauchen erstmal einen Helm. Den müssen hier alle Besucher vor Betreten der Anlage aufsetzen. Und von denen kommen viele.
Wir überlegen schon, ein Kassenhäuschen mal aufzubauen.
Das hier ist die Aufbereitungsanlage mit dem größten Output in ganz Deutschland. Soll heißen, der Rest, der am Ende hinten wieder rauskommt, ist fast metallfrei. Und Elena hat heute endlich die Gelegenheit, sich diese hochmoderne Technik anzuschauen. In dem Gebäude vor uns läuft eine Art Reinigungsstraße, erklärt Rebecca Winkler, die Geschäftsführerin dieser Abteilung. Besser gesagt eine Sortieranlage für das, was vom Restmüll nach dem großen Feuer im Müllheizkraftwerk auf dem Rost liegen bleibt. Eben die sogenannte Rostasche.
Auch im Sperrmüll. Sie haben einen Schrank zu Hause, da sind Schrauben drin, da sind Scharniere drin. Die kriegt man erst raus, wenn das Material irgendwie verarbeitet ist. In dem Fall durch die Müllverbrennungsanlage. Die meisten machen sich nicht die Mühe und schrauben vorher alles Metallische ab oder bringen das dann halt entfrachtet schon auf die Sperrmüllhalde oder auf das Wertstoffzentrum.
Metalle liegen hier überall herum, in großen und kleineren Haufen. Das sind wertvolle Rohstoffe. Rechts von uns unter dem Hallendach das fertig sortierte, in feinster Körnung. 0,7 mm NE, also nicht Eisen, steht zum Beispiel auf den Schildern. Und genauer, Kupfer, Aluminium, Messing, manchmal auch Gold, Silber, Bronze. Auch jetzt noch rieseln oder klimpern, je nach Größe, weitere Teile auf den jeweiligen Haufen.
Das lässt sich sehr gut verkaufen, ja. Wobei wir da ganz, ganz stark abhängig sind von den Börsenpreisen. Ja, also im Moment ist der Metallpreis sehr, sehr gut. Das heißt, demzufolge verdienen wir im Moment auch sehr gutes Geld damit.
Rohstoffe sind knapp und entsprechend begehrt. Die Leppe macht echt Asche mit der Rostasche. Muss sie aber auch, sagt Mike Frank, der Anlagenleiter. Er hat gerade die beiden Helme gebracht. Die Halle samt Förderbändern, Siebanlagen und Magneten, wie sie hier steht, hat um die 10 Millionen Euro gekostet. Sein Ziel, Tag für Tag, möglichst viel Metall aus der Asche heraussammeln und damit auf die Dauer auch die Müllgebühren senken helfen. Er führt uns nach links, wir wandern los. Einmal drumherum um diese modernste Metalldetektoranlage Deutschlands. Frontlader schieben in der Ferne fertig sortiertes Material umher. Es lagert in riesigen Haufen, auch überall hier entlang unseres Weges.
Hier kann man sich auch am ehesten letztendlich was unter den Metallen vorstellen.
Genau, also, ja.
Hier sieht man jetzt halt Pfannen, Töpfe, irgendwelche Behältnisse, die halt aus VA sind.
VA, sprich Edelstahl. Aber edel sieht das hier alles nicht aus. Eher Mondlandschaft mit Kratern, staubig grau und unförmig klumpig. Das ganze Material hier rechts liegt bereit zur Weitervermarktung. Vieles klassischer Eisenschrott wird mal in irgendeinem Hochofen landen und womöglich zu neuen Schrauben, Scharnieren, Töpfen, Pfannen weiterverarbeitet. Alles hier links von uns wartet noch auf die Sortierung. 100.000 Tonnen im Jahr werden angeliefert. 10.000 Tonnen davon sind weiterverwertbare Metalle.
Hier sieht man beispielsweise diese drei Hallen, die wir haben.
Ascheberge, unter drei Dächern gelagert.
Da gibt es eine wöchentliche Befüllung. Wir kriegen pro Woche 2.500 Tonnen angeliefert und gehen dann jede Woche weiter. Also aus einer Halle wird entnommen, eine wird dann entsprechend befüllt und eine ist dann letztendlich das Zwischenlager.
Die Rostasche kommt nass und klebrig aus der Verbrennung hier an und muss erstmal vortrocknen, bevor sie sie überhaupt in den sogenannten Auffüllbunker und damit in den Anfangsbereich der Anlage schieben können. Noch eine 90-Grad-Wendung nach rechts und Mike Frank führt uns genau dorthin, auf den Hinterhof der Anlage. Plötzlich wird es leiser und dann geradezu still. Die Anlage schaltet auf Reinigungsmodus.
Damit die halt morgen wieder ja, komplett leistungsfähig ist.
In der Halle Förderbänder auf verschiedenen Ebenen, Metalltreppen und Laufgänge. Wir müssen immer wieder über Klumpen und Geröll klettern. Rostasche.
Carsten, da müssen wir Freitag vielleicht mal schauen, dass wir hier den Bereich mal sauber bekommen. Ne?
Elena wirkt ein bisschen enttäuscht. Jetzt hat sie es endlich hierher geschafft, aber zu spät, um die ganze Anlage in Aktion zu erleben. Die Förderbänder, Siebe, Magneten und die Abscheider – alles steht still. Auch die hochmodernen Induktionsfelder mit den Metallerkennungssensoren und den Luftfächern, die bis zu 20.000 Mal pro Minute auf das dann schon sehr fein ausgesiebte Material feuern, alles das hätte sie schon gern gesehen. Sie hatte sich den ganzen Tag darauf gefreut. Auf der Wiese querab haben die Jungs ihren Müllsack als erste leer sortiert. Und dann müssen auch die Mädchen aufhören, so die Spielregeln.
Ein Föhn, sind wir uns, glaube ich, einig, auch mit dem Kabel dran, der ist definitiv Elektro. Das ist also definitiv ein Punkt. Zähl mit, wer jetzt? Eins. Ein altes, kaputtes Handy ist natürlich auch richtig. Zwei.
Für jedes richtig sortierte Teil gibt's einen Punkt. Batterien? Für jedes falsch sortierte keinen. Und manchmal noch eine Diskussion. Zum Beispiel um eine halb Liter große Blechdose.
Und da habe ich jetzt gehört, da gab es so ein bisschen Kontroverse bei euch im Team.
Was?
Was? Was ist das denn überhaupt? Das ist eine Verpackung, aber da steht drauf Buntlack. Da ist also Farbe drin. Und das ist dann bei Schadstoff schon ganz gut aufgehoben, solche Farbreste. Deshalb. Wunderbar, gibt einen Punkt. Sind wir bei 4.
Später streitet die Gruppe noch um ein Tetrapack. Schwer zu recyceln. Außen Papier, innen Plastik. Gehört auf alle Fälle in die gelbe Tonne, also Verpackung.
13. Das ist jetzt was Besonderes. Kennt ihr wahrscheinlich vom Sport vielleicht.
Das Hütchen aus dem Fußballtraining gehört in die Restmülltonne. Es ist zwar aus Plastik, aber eben keine Verpackung.
Wissen auch ganz viele Erwachsene nicht.
Auch was Neues dazugelernt.
Endstand bei den Jungs 26 Punkte. Herdkorn widmet sich der Mädchengruppe.
Das sieht zwar durchsichtig aus, aber fühlt sich das nach Glas an?
Nein.
Erst sieht es gar nicht so gut aus für Hanna, Lara, Ina und Co.
Das passt.
Aber dann holen sie auf. Das Ergebnis am Ende des Auszählens: Gleichstand. Auch sie haben 26 Sorten Müll richtig sortiert.
26 Punkte.
Heute sind hier alle Gewinner. Denn alle Kinder haben viel dazugelernt.
Dass Biomüll irgendwann zur Erde wird.
Dass wir jetzt wissen, wo Plastik reinkommt und andere Sachen.
Dass manche Leute auch Plastik in die Biomülltonne werfen.
Das Müll stinkt.
Nach dem mühsamen Aufstieg geht's für die Kinder jetzt mit Spaß schnell wieder runter. Sie rutschen. Von der Kegelspitze ganz oben bis ziemlich weit unten. An trockenen, sonnigen Tagen wie heute ist die Doppelrutsche geöffnet und das Rutschen setzt der Müllolympiade die Krone auf. Elena hingegen geht zu Fuß nach unten. Da sammelt sie immerhin noch ein paar extra Schritte für den Schrittwettbewerb. 12.000 zeigt ihre Armbanduhr, doppelt so viele wie heute Morgen, als sie beim Grünabfallhof ankommt. Ein halbes Fußballfeld Asphaltfläche mit grünen und braunen Haufen darauf. Braun, wo ihre Kollegen Äste und Baumreste mannshoch geschreddert haben. Grün, wo Bürgerinnen und Bürger Gartenabfälle abladen. Gerade steht so ein Privatkunde mitten auf dem Hof. Er bringt nichts, er holt ab. Eine Schaufel Erde, 4 Kubikmeter. Elenas Kollege auf dem Frontlader liefert. Noch zweimal rütteln, dann ist der PKW-Anhänger bis oben hin voll.
Richtige.
Für ein Hochbeet, da würde ich, glaube ich, eine Mischung machen. Ne? Also Hackschnitzel unten, vielleicht ein bisschen grobes.
Ja, das würde so runter, grobes, ne?
Die Betriebsleiterin des Biomassehofes auf der Leppe entspannt sich. Nach der Schlappe gerade eben bei der Rostascheanlage kommt ihr dieser Kundenkontakt gerade wie gerufen.
Unterboden, Sand und Kompost. Und der speichert das Wasser jetzt sehr gut und versorgt die Pflanzen gut.
Kunde glücklich und ordentlich Schritte gesammelt. Elena Essers Arbeitstag ist doch noch gerettet. Morgen kümmert sie sich um die Klumpen aus dem Kompostierungstunnel.
Elin Hinrichsen hat für uns bei der Müllolympiade auf der Leppe bei Köln mitgefiebert. Und in der nächsten Folge unseres Podcasts geht es um die Geschichte von David Nitschkowski, dessen Leben bestimmt war von dem großen Wunsch, wegzukommen von der Straße. Ich bin Katrin Materna. Bis bald.